Es ist Donnerstag, der 3. März, kurz nach 16 Uhr. Sie hören das deutsche Infomagazin bei Radio Television Marbella auf der 107,6 in Marbella und San Pedro Alcantara und weltweit per Livestream auf www.rtvmarbella.tv. Eine Stunde lang News, Interviews, Veranstaltungstipps und deutsche Musik. Wie immer gibt's den Blick in die Wochenzeitung Süddeutsche Ausgabe. Mit von der Partie ist wie immer Chefredakteur Uwe Scheele, der am Telefon zugeschaltet sein wird. Live zu Gast im Studio ist Klaus Hofsels, der langjährige Coach und Berater von Steffi Graf, der Deutschland zweimal zum Fed Cup-Gewinn führte und in Marbella eine Tennisakademie betreibt, spricht mit mir über die Qualifikationsrunde im Davis Cup zwischen Spanien und Rumänien am Freitag und Samstag in Marbella und die Auswirkungen des Ukraine-Kriegs auf den Sport. Eine Sendung, bei der sich das Dranbleiben lohnt, am Mikrofon bis 17 Uhr, Dietmar Förster. Und ein bisschen Frieden, ein Lied aus dem Jahr 1982, das in diesen Zeiten aktueller denn je ist. Sie hören das deutsche Infomagazin auf der 107,6 bei Radio Television Marbella. Mit dem Angriff Russlands auf die Ukraine setzt sich diese Woche auch die Wochenzeitung Süddeutsche Ausgabe auseinander, wie der Krieg Menschen und Wirtschaft in Malaga trifft. Und was sonst noch Thema im Blatt ist, verrät uns Chefredakteur Uwe Scheele, den ich jetzt am Telefon begrüßen darf. Hallo und einen schönen guten Tag, Uwe.
Ja, hallo Dietmar. Einen guten Tag.
Uwe, mit der Sorge der in der Provinz Malaga lebenden Ukrainer und dem Bericht über eine Familie, die aus Kiew fliehen konnte, macht ihr heute auf und außerdem beschreibt ihr auch, wie der russische Überfall auf die Ukraine der Wirtschaft Malagas schadet, ne?
Ja, ganz genau. Das Ganze hat natürlich der Krieg in der Ukraine, der russische Überfall auf die Ukraine, hat natürlich Auswirkungen in ganz Europa, in der ganzen Welt, kann man sagen. Und Malaga ist davon natürlich auch betroffen, es ist ganz klar. Auf der einen Seite sind es die vielen Ukrainer, die hier in der Provinz Malaga leben. Es sind 11.500 Ukrainer, die hier gemeldet sind. Möglicherweise sind es noch mehr sogar. Aber 11.500 offiziell hier in der Provinz Malaga lebende Ukrainer, die natürlich ganz betroffen sind, die Familie, Freunde und so weiter in der Ukraine noch haben, die jetzt Hilfen organisieren. Und in diesem Zusammenhang muss ich schon mal oder will ich schon mal auch erwähnen, ich bin heute unterwegs, du rufst mich auf dem Handy an, weil ich gerade bei einem Vorbereitungstreffen bin des Deutschen Wirtschaftsforums Andalusien, die auch eine Hilfsaktion ins Leben rufen wollen, um ukrainischen Flüchtlingen zu helfen hier vor Ort. Ukrainischen Flüchtlingen, die nach Malaga kommen werden, auch zu Familienangehörigen. Näheres dazu dann in der nächsten Ausgabe von zur deutschen Ausgabe. Wir haben dann noch eine dramatische Geschichte einer Flucht einer jungen spanischen Familie, jungen Familie aus Malaga, die im letzten Moment praktisch aus Kiew entkommen sind, kann man ja sagen, mit Hilfe der spanischen Botschaft und in Begleitung von spanischen Spezialpolizisten bis zur Grenze, bis Polen gebracht wurden. Wir haben eine Geschichte über natürlich die wirtschaftlichen Auswirkungen, die das auch haben wird hier in der Provinz Malaga. Besonders im landwirtschaftlichen Bereich gibt es doch einige Beziehungen sowohl zur Ukraine als auch zu Russland, die davon jetzt betroffen sind. Wir haben auch einen kleinen Seitenblick auf, wie sich der Krieg auswirkt auf die russischen Residenten hier vor Ort. Das sind ja auch nicht wenige, gerade in Marbella, die jetzt auch schon die Auswirkungen des Boykotts zu spüren bekommen.
Genau, und dass der Geldzufluss gestoppt wird. Ne?
Auf den Banken. Und dann schließlich noch ein Interview mit David McAllister, der frühere niedersächsische Ministerpräsident, der jetzt Vorsitzender des Ausschusses für auswärtige Beziehungen im EU-Parlament ist und der berichtet von der Sondersitzung des EU-Parlaments am Dienstag, wo eben auch Sanktionsmaßnahmen getroffen wurden, beschlossen wurden und er eben auch zur Rolle der Diplomatie auf die Rolle der Diplomatie eingeht und warum das gescheitert ist, diplomatische Verhandlungen beziehungsweise wie die EU sich verhalten hat, wie sie sich hätte verhalten sollen und ob Fehler gemacht wurden und wie man sich jetzt verhalten kann in diesem Moment, ja.
Okay, Uwe, lass mich an dieser Stelle mal kurz meinen heutigen Studiogast Klaus Hofses begrüßen. Hallo, Herr Hofses, wie erleben Sie diese Tage jetzt im Moment?
Erstmal danke für die Einladung. Es ist natürlich alles ganz schrecklich und wer hätte das geglaubt, dass wir hier in Europa einen solchen Überfall erleben? Das ist, man kann es nicht glauben.
Ja, Sie sind ja eng mit dem ehemaligen Außenminister und Vizekanzler Deutschlands befreundet, Sigmar Gabriel. Ne? Bei so einer Gelegenheit oder in solchen Tagen greift man da auch mal zum Telefon und fragt vielleicht, wie siehst du die ganze Angelegenheit?
Ja, wir haben uns natürlich darüber unterhalten und er konnte das eigentlich auch nicht glauben, dass das wirklich passiert. Ist ja immer von Manöver ausgegangen und dass dann wirklich der Putin da einmarschiert, das ist schon Wahnsinn.
Ja, hoffen wir, dass die ganze Angelegenheit oder dieser Krieg bald beendet wird, ne, so schnell wie möglich. Ne? Sonst droht vielleicht noch Schlimmeres. Ne? Uwe, trotz des Kriegs geht das Leben aber hier an der Costa del Sol weiter, ne? Muss ja auch weitergehen. Ne? Marbella rüstet sich zum Beispiel für die Tourismussaison und da gibt es zwei gute Nachrichten. Ne? Zum einen sollen die Strände bis zur Karwoche wieder auf Vordermann gebracht werden, ne? Und zum anderen gibt es ab 14. Mai mit dem Club Med Magna Marbella ein neues Hotelangebot in der Stadt.
Genau, das ist natürlich sehr wichtig, gerade Semana Santa, also die Osterwoche ist damit wird praktisch die Hochsaison, die Sommersaison dann eingeleitet, kann man sagen, obwohl man heute schon das Gefühl hat, dass hier schon die Hochsaison begonnen hat. Ich bin gerade hier in Malaga am Strand und da sind schon die Leute hier am Strand auch. In Marbella natürlich, das ist immer nach dem Winter, dass die Strände in Unordnung geraten sind durch Winterstürme und dass da Sand wieder aufgeschüttet werden muss, denn es fehlt ja immer noch die langfristige Lösung da und es passiert ja jedes Jahr wieder und die Stadtregierung fordert jetzt eben von der Zentralregierung, dass da was gemacht wird und zwar möglichst noch vor der Semana Santa. Und das andere Thema, was du ansprachst, genau, der Club Med in dem früheren Hotel in der Stadt, in der Nähe vom Busbahnhof, fällt mir gerade auf die Sprünge. Wie
Hotel Don Miguel, genau.
Don Miguel, genau. Mhm. Don Miguel, ein legendäres Hotel, auch das schon lange zu ist. Und jetzt, nachdem es grundlegend umgebaut wurde, jetzt als Club Med eröffnet wird, darf man gespannt sein, wie das aussieht, ein Club Med, die ja häufig sonst am Meer sind. Und das frühere Don Miguel ist ja, wie gesagt, im Landesinneren Meer, an der Nähe vom Busbahnhof. Und aber sicherlich hat sicherlich viel zu bieten, verschiedenen Außenpools und so weiter.
Genau, ein Hotel mit auch mit vielen Tennisplätzen, ich glaube 10 Tennisplätze, ne? Paddelplätze und so weiter. Klaus Hofseß, hoffentlich keine Konkurrenz für Sie, oder?
Nein, denke ich nicht.
Genau, also auf jeden Fall eine ganz gute Geschichte, ne? Und mal gucken, wie das dann angenommen wird. Ne? Gastrofreunde, Uwe, ja, dürfen sich ebenfalls freuen. Ne? Das legendäre Restaurant Santiago hier unten an der Strandpromenade ist wieder geöffnet. Ne? Ein Argentinier hat jetzt das Lokal übernommen, aber Santiago Dominguez steht auch wieder am Herd.
Genau, zumindest in der Anfangsphase hat er gesagt, bitte noch begleiten. Wollen wir hoffen, dass es jetzt dann wirklich geöffnet bleibt. Es hat ja schon einige Anläufe gegeben. Das letzte Mal ist es vor einem guten Jahr, glaube ich, wieder geschlossen worden.
Im September.
Ist noch gar nicht so lange her. Ist noch nicht ganz so lange her, aber es hatte vorher auch schon mal, war es auch schon mal wieder zu. Santiago Dominguez trägt sich ja schon lange mit dem Gedanken, sich in den Ruhestand zu verabschieden, aber irgendwie will er schon doch nicht so richtig und kann nicht so richtig loslassen, habe ich so den Eindruck. Und vielleicht klappt es jetzt mit diesem argentinischen Spitzenkoch wohl auch, der hier nach Marbella gekommen ist und der gleich begeistert war von dieser Idee und von dem Standort. Ich muss sagen, das ist natürlich ein toller Standort. Und ich war vor 10 Tagen zum Beispiel in Marbella und also es leuchtet auch nicht ein, dass so ein Restaurant an so einem Standort geschlossen ist. Also von daher ist es natürlich zu begrüßen, dass es wieder...
Und das Restaurant ist ja Kult, weil, wie gesagt, Prominenz aus dem In- und Ausland dort auch ein- und ausgegangen ist, ne?
Genau.
Ja. Uwe, zum Schluss noch ein Hinweis auf ein Porträt über das Künstlerpaar Enna Gruß und Lothar Kames, ne? Nachdem Lothar Kames ja auch schon in der Sendung war, erfahren wir jetzt in diesem Porträt oder in diesem Artikel auch ein bisschen mehr über seine Frau.
Genau, über seine Frau Enna Gruß, die aus Mittelamerika, aus Costa Rica stammt und aber auch schon wie Lothar schon lange hier in Marbella ansässig sind, hier eine Galerie haben, die auf Anfrage auch besucht werden kann. Sie haben häufig Ausstellungen auch schon hier gehabt. Es ist ein ganz besonderer Kunststil, den wir da ein bisschen vorstellen in diesem Porträt.
Also wieder doch eine ganz runde Geschichte, ne? Viel über Ukraine, alle wichtigen Informationen und auch Themen lokal aus Marbella. Wie gesagt, ich bin gespannt auf die Initiative dann vom Deutschen Wirtschaftsforum. Ne? Das kann man dann nächste Woche wahrscheinlich dann nachlesen bei euch. Ne?
Genau. Werden wir nächste Woche größer darauf eingehen und ich denke auch auf andere Geschichten rund um die Ukraine und die ukrainische Community, hier Gesellschaft, die Gemeinde hier an der Küste.
Okay, Uwe, ich danke dir für das Gespräch und hoffe, dass wir uns dann nächste Woche wieder sprechen, ne? Hoffentlich dann mit mehr positiven Nachrichten.
Ja, ich denke auch. Und hoffe auch. Bis dahin. Tschüss.
Uwe Scheele, Chefredakteur von Süddeutsche Ausgabe. Und gleich nach einer kurzen Musik geht's weiter mit meinem heutigen Studiogast Klaus Hofseß.
Sag mir, wo die Blumen sind. Wo sind sie geblieben? Sag mir, wo die Blumen sind. Was ist geschehen? Sag mir, wo die Blumen sind. Mädchen pflückten sie geschwind. Wann wird man je verstehen? Wann wird man je verstehen? Sag mir, wo die Mädchen sind. Wo sind sie geblieben? Sag mir, wo die Mädchen sind. Was ist geschehen? Sag mir, wo die Mädchen sind. Männer nahmen sie geschwind. Wann wird man je verstehen? Wann wird man je verstehen? Sag mir, wo die Männer sind. Wo sind sie geblieben? Sag mir, wo die Männer sind. Was ist geschehen? Sag mir, wo die Männer sind. zogen fort, der Krieg beginnt. Wann wird man je verstehen? Wann wird man je verstehen? Sag, wo die Soldaten sind, wo sind sie geblieben? Sag, wo die Soldaten sind, was ist geschehen? Sag, wo die Soldaten sind, über Gräbern weht der Wind. Wann wird man je verstehen? Wann wird man je verstehen? Sag mir, wo die Gräber sind, wo sind sie geblieben? Sag mir, wo die Gräber sind, was ist geschehen? Sag mir, wo die Gräber sind, Blumen blühen im Sommerwind. Wann wird man je verstehen? Wann wird man je verstehen? Sag mir, wo die Blumen sind, wo sind sie geblieben? Sag mir, wo die Blumen sind, was ist geschehen? Sag mir, wo die Blumen sind, Mädchen pflückten sie geschwind. Wann wird man je verstehen? Wann wird man je verstehen?
Marlene Dietrich, sag mir, wo die Blumen sind. Sie hören das deutsche Infomagazin auf der 107,6 bei Radio Television Marbella. Mein heutiger Gast im Studio hat mit dem Gewinn des Fed Cups 1987 und 1992 in Frankfurt unter seiner Führung deutsche Tennisgeschichte geschrieben. Er war der wichtige Mann an der Seite von Steffi Graf und in seiner Akademie über den Dächern Marbellas in La Mairena formt er seit Jahren viele andere große Talente. Nochmals hallo und herzlich willkommen, Klaus Hofsetz.
Dankeschön.
Herr Hofsetz, das Qualifikationsduell zwischen Spanien und Rumänien morgen und am Samstag im Tennisclub Ponte Romano in Marbella ist ein willkommener Anlass, Sie nach anderthalb Jahren wieder mal in meiner Sendung zu haben. Ne? Der Davis Cup ist ein mythischer Wettbewerb. Ne? Alle Tickets für dieses Quali-Turnier oder für die Quali-Runde sind ausverkauft. Und jetzt haben wir den Ukraine-Krieg. Ne? Kann so ein Sportereignis auch dabei helfen, sich abzulenken von all diesen schrecklichen Nachrichten?
Ja, es gibt ja das Zitat von Nelson Mandela, der Sport hat die Kraft, die Welt zu verändern. Aber im Moment sehe ich es so, dass dieses Band ist auch zerschnitten. Die Sportler können ja nicht mehr zu den Veranstaltungen raus. Der Fußball hat schon Konsequenzen gezogen. Mhm. Ich befürchte auch, dass es im Tennis auch so weit kommt, dass die Vereinigung, Spielervereinigung ATP und WTA vielleicht auch die russischen Spieler ausschließen. Das wäre natürlich sehr bedauerlich. Medvedev ist die Nummer eins jetzt.
Nummer eins aktuell gerade.
Und
ne?
Das wäre sicherlich schade für die ganzen Turniere. Mhm.
Sie haben es gerade schon angesprochen, ne? Der Fußball hat als erstes dann reagiert, ne? Mit der Verlegung des Champions-League-Finales von St. Petersburg nach Paris.
Und Qualifikation dann, für die Weltmeisterschaft auch.
Genau. Und dann, wie gesagt, im Ausschluss dann Russlands von den internationalen Wettbewerben eben, ne? Also sowohl Champions League, Europa League und so weiter. Ne? Dann, wenig später, ist dann der internationale Tennisverband, ITF, dann gefolgt, ne? Mit dem Ausschluss von Russland und Belarus aus Davis Cup und Billie Jean King Cup, ne? Früher bekannt als Federation oder Fed Cup. Ne?
Ja, und die Russen hatten gewonnen letztes Jahr.
Genau. Bei beiden Wettbewerben, ne? Genau.
Beide. Mhm.
Aber war das Ihrer Meinung nach nicht doch die richtige Entscheidung? Ne? Und ist es gut, dass die Sportler aus diesen Ländern weiterhin bei der ATP und WTA-Tour dabei sein dürfen?
Ich glaube, man muss jetzt nochmal die nächsten zwei Wochen abwarten. Dann werden da sicherlich auch Entscheidungen fallen. Ich könnte mir also gut vorstellen, dass sie die Sportler ausschließen. Mhm. Das ist für die Menschen in der Ukraine ist es furchtbar. Ja. Man kann nicht sagen, ihr tut euch leid, die Sportler können nichts dafür, ne?
Ja, klar.
Es ist nun mal, die Leute in der Ukraine können auch nichts dafür, die Zivilisten und so weiter.
Ja.
Also es ist schon eine sehr schwierige Geschichte.
Der ukrainische Tennisverband ist ja relativ rigoros und der hat ja ganz klar gefordert, dass eben russische und belarussische Spielerinnen nicht dabei sein dürfen. Ne? Also,
ja.
Aber klar, kann man natürlich vielleicht auch verstehen, dann, ne? dass sie so eine klare Forderung stellen.
Also ich denke, dass insgesamt, dass die ganzen Sportler ausgeschlossen werden.
Mhm. Sowohl Medvedev, ne, die Nummer 1 im Herrentennis, ne, als auch sein Landsmann Andrei Rublev, ne, haben ihre Besorgnis über den Krieg geäußert, ne? Wenn Sie deren Berater jetzt heute wären, ne, was würden Sie ihnen sagen, wie die sich äußern sollen?
Ja, das ist schwierig, ne? Wenn man so als Außenstehender, was die Menschen denken, wie die sich fühlen, gehen zum Turnier zu Hause, werden praktisch die Kameraden werden mit Bomben beworfen oder die Panzer fallen ein. Das ist, glaube ich, sehr, sehr schwierig, da auch konzentriert zu spielen. Und vor allen Dingen, wenn man dann gegen Leute aus der Ukraine spielt, da geht einem ja dann sehr vieles durch den Kopf.
Ja, in diesem Zusammenhang hat der Sieg der Ukrainerin Lelina Sviolina für Tränen gesorgt. Ne? Die musste gegen die Russin Anastasia Potapova in ihrem Erstrundenmatch beim WTA-Turnier in Monterrey antreten. Ne? Und sie hat gesagt, also wenn ich hier spiele, dann spiele ich nicht nur für mich, ich spiele für mein Land, ich spiele für die ukrainische Armee und für Menschen in Not. Jeder Sieg, den ich ringen werde, ist etwas ganz Besonderes. Das hat sie gesagt, ne? Und angekündigt, dass sie ihre kommenden Preisgelder der Armee und der ukrainischen Armee und für humanitäre Zwecke spenden will. Starke Worte. Und wie gesagt, nochmal der Beweis, dass man sich über den Sport doch irgendwie Gehör verschaffen kann und vielleicht auch Stellung beziehen kann, oder?
Ja, natürlich. Aber das sind solche Emotionen sicherlich im Spiel. Und da noch dann seine Leistung zu bringen, also das ist schon enorm.
Hut ab, ne? Eine ihrer früheren Schützlinge, Viktoria Azarenka aus Belarus, ne, hat ihren Emotionen ebenfalls freien Lauf gelassen und auf Twitter geschrieben, es bricht einem das Herz, wenn man sieht, wie viele unschuldige Menschen von dieser Gewalt betroffen sind und weiterhin betroffen sein werden. Haben Sie zu ihr noch Kontakt oder haben Sie vielleicht sogar mit ihr gesprochen?
Nein, ich habe schon seit Jahren keinen Kontakt mehr zu ihr.
Mhm.
Sie war ja im Alter von 15 da, 14, 15, 16 in der Zeit. Hat sich sehr gut entwickelt, ist kurzfristig Nummer 1 der Welt geworden sogar und war dann aber lange auch in Amerika. Sie hatte dann mit ihrem Kind, konnte es nicht ausreißen, weil der Mann war Amerikaner und da gab es einen Rechtsstreit über das wegen des Kindes.
Mhm.
Und war dann lange praktisch von der Tour weg, ist aber wieder gekommen und spielt auch ganz gut. Aber das ist für sie natürlich auch, das ist ja irre, ne? Wenn man da noch so einen hat in Belarus, diesen
schlimmen Verbündeten. Ja, genau.
Das ist wahnsinnig.
Ja, gut, konsequent war man jetzt auch bei den Paralympics. Ne? Da wurde nämlich heute beschlossen, dass doch keine Sportler aus Russland oder Belarus mitmachen dürfen. Ne? Gestern sah es, glaube ich, noch ganz anders aus. Da hieß es dann, sie dürfen mitmachen, aber dann halt unter neutraler Flagge und so weiter und dann nicht im Medaillenspiegel auftauchen. Ne? Da war jetzt auch der Druck dann wahrscheinlich so groß, dass sie dann gesagt haben, wir müssen jetzt irgendwie reagieren, oder?
Ja, mit Sicherheit. Aber wie gesagt, das Band oder das Tuch zwischen Sport und diese Kraft, die durch den Sport entstehen kann und diese Gemeinschaft dann, wenn man sie bei den Olympischen Spielen hat, das ist natürlich im Moment auch eine Sache, die völlig kaputt ist und nicht zu reparieren im Moment.
Ja. Herr Hofsess, zurück nach Marbella. Wie gesagt, da wird morgen ab 12 Uhr und am Samstag ab 11 Uhr auf dem Center Court des Tennisclubs Ponte Romano gespielt, ne? Die Davis Cup Qualifikationsrunde. Favorit Spanien gegen Underdog Rumänien. Ne? Spanien hat mit Pablo Carreño, Roberto Bautista, Shootingstar Carlos Alcaraz, Alejandro Davidovic und Pedro Martinez 5 Spieler aus der Top 50 mit dabei. Rumänien tritt mit Marius Copil, Nicolae Frunza, Stefan Palossi, Gabi Adrian Beutan und Oria Tekau an. Kopil, der Beste in diesem Quintett, belegt Platz 261 der Weltrangliste. Ne? Also eigentlich eine klare Angelegenheit, ne? Oder muss man jedes Duell ernst nehmen?
Gut, es muss alles erst gespielt werden, aber da ist Spanien natürlich der ganz klare Favorit. Das sind die Sandplatzkönige. Man hat in den vergangenen 40 Jahren in Paris die meisten Sieger gestellt. Nadal natürlich mit 13 Titeln. Der verstorbene Manuel Santana, vor kurzem verstorben, hatte Paris zweimal gewonnen. Gimeno, der Kapitän der Mannschaft, Bruguera, hat zweimal gewonnen. Ferrero, also die hatten so viele Sieger. Moya, nicht zu vergessen. Mhm. Und die sind auf Sand wirklich die Weltmacht eigentlich im Tennis. Mhm. Und dann haben sie jetzt einen 18-Jährigen dabei, den
Alcaraz. 18-Jährigen, genau, Carlos Alcaraz aus
Murcia. Das ist ein Spieler, der hat unglaubliches Potenzial.
Das soll ja der nächste Nadal werden, sagen alle,
ja,
ne, oder?
Ja, das ist schwierig. Ne? Nadal, denke ich, das ist schon ein Jahrhundertspieler, aber das ist einer, der Paris gewinnen kann, der in die Top 10 kommen wird mit Sicherheit. Er ist jetzt Ranglistenplatz 19. Und ist schon körperlich sehr, sehr stark. Also das ist ein Spieler, mit dem muss man in der Zukunft rechnen.
Mhm. Kennen Sie einen von diesen 5 Spielern Spaniens persönlich?
Ich kenne ihn nicht mehr persönlich. Ich kenne den Bruguera, der war als kleiner Junge mit seinem Vater. War der auf den Turnieren, als der noch die Spanier gecoacht hatte.
Okay.
Und da lief der so als 8-, 9-Jähriger in Amerika und überall auf den Turnieren rum.
Okay.
Selber ja auch ein sehr, sehr erfolgreicher Spieler.
Jetzt ist er Teamchef bei den Spaniern.
Er hat zweimal, wie gesagt, Paris gewonnen. Und ich glaube, dass das ein sehr guter Kapitän auch ist.
Macht auch, glaube ich, ganz guten Job. Ne? Immerhin, Spanien hat ja 2019 zuletzt auch den Davis Cup gewonnen. Dann, ne? Letztes Jahr sind sie, glaube ich, in der ersten Runde ausgeschieden oder sind nicht über die Gruppenphase, glaube ich, hinausgekommen. Ne? Deswegen müssen sie sich diesmal auch nochmal wieder qualifizieren dann, ne? Und das Quali spielen.
Das Problem ist es beim neuen System von Davis Cup, dass eben die Heimspiele, jetzt in der Vorrunde gibt es natürlich ein Heimspiel, aber wenn die Endrunde dann stattfindet, die ist ja dann jedes Jahr woanders oder wir haben dieses Jahr haben wir in Madrid gehabt, dass man diese Bodenbeläge dann eben meistens hat man da keinen Sand und Spanien ist auf Sand fast nicht zu schlagen. In der Besetzung, wenn Nadal noch spielt, da sind die so stark. Und das ist natürlich, sagen wir mal, nicht mehr so toll für die Spanier.
Genau. Also wie gesagt, beachtlich, aber auf jeden Fall jetzt bei diesem Quali-Turnier ist ja, dass mit Ausnahme von Rafa Nadal eigentlich alle Top-Spieler Spaniens zur Verfügung stehen. Ne? Also da kann man sich ja als Teamchef eigentlich nur freuen, ne? Wenn man die freie Auswahl hat, oder?
Ja, es ist ein fantastisches Team. Wenn du 3 Spieler im Team hast, die erste 20 stehen, dann ist noch einer aus der Gegend hier, aus Malaga.
Alejandro Davidovic, genau.
Ja, Davidovic. Das ist natürlich spektakulär, auch für die Zuschauer. Hier werden sicherlich einige aus dem Umfeld kommen. Fuengirola, Malaga und Torremolinos und Mabea natürlich.
Genau, wie gesagt, das Center Court ist ausverkauft im Prinzip. Ne? Sogar haben wir eine extra Tribüne nochmal im Westteil installiert. Ne? Ja, und,
das ist sehr erstaunlich, ne? Dass der bei der Besetzung, denn die Rumänen sind natürlich vom Papier her, von der Rangliste her nicht so gut positioniert und werden natürlich auch das Ding verlieren, ohne überheblich dazu sein. Aber trotzdem der Zuspruch eben, wenn man so ein Team hat und vor allen Dingen den jungen Spanier, ne, aus Murcia, das könnte der nächste Stier werden.
Auf jeden Fall, genau. Heute Mittag gab es die Auslosung im Hotel Ponte Romano oder im Tennisclub. Ne? Und da gab es jetzt wollen wir vielleicht nochmal kurz die Paarungen verraten, wie es morgen losgeht. Das sind Roberto Bautista, spielt das erste Spiel gegen Gabi Adrian Beutan, der 15. der Weltrangliste gegen den 721. der Weltrangliste. Eigentlich eine klare Angelegenheit normalerweise, oder?
Ja, so wird es auch sein.
Zumal Roberto Bautista, glaube ich, auch
wenn er sich
die Nummer 2 Spaniens ist.
Ja,
ne?
Ja. Ja.
Genau, und dann, wie gesagt, zweites Spiel, dann der Debütant im Davis Cup, Carlos Alcaraz gegen Marius Kopil, die Nummer 19 gegen die Nummer 261.
Also, ja, ist ja natürlich richtig, dass man den Jungen da spielen lässt, dass der die Erfahrung, Davis Cup ist immer noch etwas anderes. Da spielst du für dein Land, spielst nicht für dich selber. Und ihn da zu bringen heute, das ist wichtig, glaube ich, für die Zukunft.
Mhm. Gehen wir weiter zum Samstag. 12 Uhr geht es doppelt dann los. Da spielen dann Davidovic und Pedro Martinez gegen Frunza und Tekau.
Das ist, es soll nicht überheblich wirken, ja, aber genau. Das werden die Spanier, werden das ganz
werden
glatt,
schon machen, ne?
Werden
genau.
Glatt gewinnen. Ne?
Genau, dann gibt es noch Einzelspiele, also Roberto Bautista und Marius Koppel werden auf jeden Fall noch gegeneinander spielen. Ne? Ob das fünfte Spiel Carlos Alcaraz gegen Gabi Adrian Beutern dann noch stattfinden wird, das, da müssen sich dann die beiden Teams wahrscheinlich danach einigen. Ne? So läuft ja, das normalerweise ab, ne, oder?
Kommt auf den Stand dann an. Wenn es entschieden ist, muss auf jeden Fall, wenn es 3-0 steht, muss noch ein Spiel gemacht werden. Aber das letzte kann man dann schenken oder spielen
genau,
oder nicht,
je nachdem wie
sich einigen.
Wie die Zuschauer auch noch Lust haben auf ein weiteres Spiel.
Vielleicht gibt es dann stehende Ovationen und fordern die dann raus.
Und spielen dann nochmal. Klaus Hofstede, Sie waren 13 Jahre Chef des deutschen Fed Cup Teams, ne? Der heute Billie Jean King Cup heißt. Ne? Was macht den Reiz dieses Teamwettbewerbs aus?
Ja gut, Tennis ist ein Einzelsport und da bist du in der Mannschaft, da müssen sich alle einfügen und das ist für einen Tennisspieler immer ein bisschen schwieriger und gibt dann für den Teamchef natürlich auch extra Arbeit und da gibt es dann schon Situationen, wenn die alle zusammen sind nach dem dritten, vierten Trainingstag, kommt dann so ein bisschen die Hektik aus, auf und muss man gucken, dass wir das dann in Griff hat.
Ich durfte den Davis Cup also hier in Spanien auch schon zweimal erleben, in Marbella, Viertelfinale, ja. Spanien gegen Deutschland 2009.
In der Stierkampfarena.
Da habe ich noch das Foto, wo Sie mit Dr. Korsten, dem ehemaligen Schulleiter der Deutschen Schule Malaga, zu Besuch waren. Ne? Genau.
Da waren, glaube ich, über 40 Grad mittags um
genau, genau. Aber es war auch eine Wahnsinn, herrliche Veranstaltung. Ja, ja. Ne? Oder? Ja, ja, die Deutschen gut. Waren zwar in der Minderheit, ne? Haben dann auch verloren, ne? Aber ja, es war trotzdem Stimmung. Ein unglaubliches Erlebnis. Ne?
Und das muss man ja auch sagen, die Spanier mit ihren Zuschauern, mit ihren Trompeten und mit ihren Fahnen, das ist ja schon ein bisschen fußballähnlich. Also mir gefällt es sehr gut. Deutschland war das immer eher ein bisschen ruhiger und auch nicht so emotional.
2018 gab es ja dann noch das Achtelfinale, ne, im Davis Cup, Spanien gegen Großbritannien. War auch ganz toll. Ne, da kamen viele Briten auch verkleidet, ne, und auch mit Trommeln und Instrumenten und so weiter. Also auch ganz eingefleischte Fans haben die, glaube ich, ne, im Davis Cup, ne, oder?
Ja, ja.
Wie war das bei Ihnen im Fed Cup, die Briten? Auch immer
Federation Cup war ja in der Form auch immer einmal in England, einmal in Australien. Dann USA, Vancouver haben wir gespielt, da hast du ja nicht die eigenen Zuschauer dabei, da hast du praktisch immer die Zuschauer vom entsprechenden Land, wo das durchgeführt wird.
Ja.
Und insofern ist es natürlich toll, wenn du ein Heimspiel hast, was jetzt leider mit der Endrunde ja nicht mehr so möglich ist. Und das ist auch für mich ein Punkt, der mir jetzt nicht so gefällt bei der ganzen Geschichte. Wir haben die 5 Sätze, also die 3 Gewinnsätze gehabt. Und wenn man da dran denkt, zum Beispiel wie Boris Becker damals gegen John McEnroe gespielt hat, nach 6 Stunden, 21 Minuten in Amerika, in den USA gewonnen hat, das war schon was Besonderes. Das sieht man natürlich heute jetzt beim Davis Cup nicht mehr. Und ich weiß genau, weil wir waren damals in Vancouver parallel und die kamen dann rüber. Der Becker, der hatte keine Füße mehr unten, da war alles offen. Die Füße waren offen und er musste dann übernächsten Tag das nächste Einzelspiel auch nochmal fast 4 Stunden, hat auch gewonnen. Das ist natürlich, herausragende Momente waren das.
Und wer ist schuld an diesem neuen Modus? Ausgerechnet ein Fußballer, ne?
Gerard Piqué, das ist ja,
der das Ganze gekauft hat.
Ja, da ist viel Geld im Spiel und das muss man sich mal vorstellen. Wird einer von den Tennisspielern, geht jetzt rein und sagt, ja, mach mal, ich habe einen großen Sponsor und wir machen Fußball nur noch 30 Minuten, 2 Halbzeiten mit 30 Minuten und wir schaffen das abseits ab.
Ja.
Das würde ja den Sport auch völlig,
ähnlich,
völlig,
ne?
Verändern. Und das war eben diese Spezielle beim Davis Cup, diese 5 Sätze. Und das ist eigentlich schade. Ne?
Dennoch, wenn Spanien jetzt weiterkommt, ne, in dieser Qualifikation, was eigentlich so gut wie sicher ist, ne, wie wir gerade erfahren haben von Ihnen, ne, geht es dann weiter in der Gruppenphase der Finalrunde an 4 Standorten, ne, und die dann vom 14. bis 15. September auch in Malaga stattfinden könnten. Ne? Da wurde, glaube ich, der Sportpalast Martin Carpena ausgesucht. Das wäre doch eine tolle Sache, oder?
Das ist richtig gutes Ambiente da.
Mhm. Und, waren Sie hatten, da auch schon mal? Haben Sie schon mal Basketball
ja,
geschaut?
Klar,
oder?
Mhm. Ja, klar.
Okay.
Und wir haben da auch mal den Davis Cup gehabt gegen Argentinien, Spanien. Argentinien auf dem Vorderhalle haben sie damals, glaube ich, für 15.000 Leute die Tribünen aufgebaut.
Das ist aber schon ein bisschen länger
lange
her, oder?
Lange her, lange her. Ja. Da war Juan de Ramos Trainer in Malaga.
Ah, okay.
Heute saß nämlich neben mir.
Okay, okay. Also schon ein bisschen dabei. Also Sie werden auf jeden Fall morgen dabei sein, dann
ja,
in Ponte Romano.
Ja.
Ne? Haben sich auch schon frühzeitig wahrscheinlich Karten dann gesichert. Ne?
Obwohl ich dachte, da kommt keiner nach, aber es ist doch, oder was heißt keiner, eben nicht so viel Menschen, dass das ausverkauft ist.
Also es gibt für Menschen mit körperlichen Einschränkungen gibt es wohl noch ein paar Karten, habe ich heute Morgen gesehen, ne? Auf der Website vom Spanischen Tennisverband www.rfetes.
Ja.
Also wie gesagt, vielleicht, ja, wer da noch dabei sein möchte, kann vielleicht da noch sein Glück versuchen. Aber allerdings nur dann vorne an diesen, direkt an der Bande dann praktisch.
Ja, ja.
Ne?
Genau. Für Rollstuhlfahrer und so.
Für Rollstuhlfahrer zum Beispiel, ne? Genau. Am Samstag ist auch ein großer Moment. Da wird nämlich, Sie haben ihn vorher schon angesprochen, Manolo Santana geehrt, ne? Der ja am 11. Dezember vergangenen Jahres leider gestorben ist und dem das spanische Tennis ja so viel zu verdanken hat. Ne? Ein großer Verlust, oder?
Manolo Santana war einer eigentlich mit der Erste, der diesen Topspin schon gespielt hat, den sie heute nun alle spielen. Damals noch mit dem Holzschläger, dann Wimbledon gewonnen 1966. Und diese Szene mit dem Handkuss von der Herzogin, damals ging ja um die Welt. Er hat sich so gefreut und hat ja dann die Hand geküsst, und anstatt anzudeuten. Das war natürlich für die Engländer alles eine Riesengeschichte.
Auf jeden Fall. Ne? Also wie gesagt, sie werden ihn, glaube ich, wirklich würdevoll ehren dann am Samstag. Ne? Und ich glaube, es ist auch ein Symposium organisiert worden mit verschiedenen Persönlichkeiten des Tennissports. Also das hat er wirklich verdient. Ne?
Ja, großer Spieler.
Genau. Herr Hofstes, wir machen eine ganz kurze Pause, eine kleine Unterbrechung und dann geht es dann nochmal weiter.
Die Endorphine und die Anfangseuphorie. Doch dass wir uns blind vertrauen, ist unser frisch verliebt. Das Leuchten in deinen Augen, das Kribbeln in meinem Bauch, ist noch da nach all den Jahren, kein Schall und Rauch. Du bist der Grund, dass das hier nie verstummt. Ich will die laute Liebe mit dir leise weinen. Ich will auch in Krisen für immer bei dir sein. Will erst die Fetzen fliegen, sie zusammen. Ich will die laute Liebe immer lauter drehen. La, 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 immer lauter drehen. La, 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 immer lauter drehen. Wir werden nie vergehen, du bist mein Evergreen. Ich will die laute Liebe immer lauter drehen. Wir können Stunden schweigen, doch sagen uns so viel. Auch wenn wir uns manchmal streiten, haben wir dasselbe Ziel. Wir sehen es klar und deutlich, sind nicht für Liebe blind. Stellen uns nicht in Frage, weil wir die Antwort sind. Du bist der Grund, dass das hier nie verstummt. Ich will die laute Liebe mit dir leise weinen. Ich will auch in Krisen für immer bei dir sein. Will erst die Fetzen fliegen, sie zusammen. Ich will die laute Liebe immer lauter drehen. Ich will die laute Liebe mit dir leise weinen. Ich will auch in Krisen für immer bei dir sein. Will erst die Fetzen fliegen, sie zusammen.
Joel Brandenstein, laute Liebe. Sie hören das deutsche Infomagazin auf der 107,6 bei Radio Television Marbella. Mein Studiogast ist Tennistrainer Klaus Hofstes. in dessen Tennisakademie in La Mairena Deutschlands Nummer 1 und Nummer 3 der Welt Alexander Zverev das Schwimmen gelernt hat. Was mag in diesen Tagen in dem Sohn russischer Eltern vorgehen?
Ja, ich habe mit Staunen, war erstaunt, dass er sich jetzt zum Davis Cup gemeldet hat. Er hatte ja noch vor ein paar Monaten gesagt, er spielt auf keinen Fall den Davis Cup, solange der Modus, er findet den Modus nicht gut und gefällt ihm nicht, spielt nicht. Aber wahrscheinlich nach seinem Ausraster in Mexiko, in Acapulco, wo er morgens um 5 da diesen Schiedsrichterstuhl zerlegt hat, will er jetzt ein paar Pluspunkte sammeln und ich finde ja gut, dass er für Deutschland antritt.
Deutschland spielt in Brasilien, also gegen Brasilien, in Rio de Janeiro.
Es ist schwer sicherlich dort und mit ihm haben sie natürlich eine sehr gute Chance.
Genau, also
wenn er nicht vom Platz genommen wird.
Genau. Was haben Sie denn da gedacht bei dieser Schlägerattacke gegen den Schiedsrichterstuhl beim Turnier in Acapulco?
Ja gut, ab und zu brennt ihm eben die Sicherung durch und er hat ja auch schon Schläger auf dem Boden zerhackt, nicht einmal, sondern dann mehrmals zugeschlagen und so weiter. Da muss er natürlich, er ist noch jung, klar, aber da muss er sich besser im Griff haben und das ist ja auch nicht nach außen so eine großartige Vorstellung dann. Man ist ja auch Vorbild, wenn man das spielt.
War er als Kind auch schon so emotional aufgeladen, als er bei Ihnen da rumgeturnt ist in der Akademie?
Der ist total auf Tennis. Der ist so verbissen und so der liebt den Sport, der ist so heiß auf diesen Sport auch und der will alles dafür tun. Ich dachte, er geht schneller durch, er kommt irgendwann jetzt, oder er ist eigentlich schon Nummer 1, aber er kommt an den großen 2, kann man ja nur noch sagen. Federer ist ja, denke ich, raus. Aber an Nadal und Djokovic kommt er eben noch nicht vorbei. Und das hängt natürlich auch zusammen mit ein bisschen mit der Psyche, dass er... Er ist ruhiger geworden, ist viel ruhiger geworden, aber du musst eben bis zum Ende ruhig sein.
Ja, seine Freundin Sofia Tomala, die würde wollte ja auch fast im Boden versinken bei dem Anfall.
Naja, wie sich das entwickelt, da bin ich auch mal gespannt. Er ist ja doch etwas reifer und hat auch schon einige Sportler als Bekannte gehabt, sagen wir mal so.
Wie kam es denn, dass er damals zu Ihnen in die Akademie gekommen ist?
Er hat einen Bruder, den Micha Zverev, und der hat ja schon ganz gut gespielt. Der war dann mit 14 da und Boris Becker hatte mir den geschickt. Ich hatte damals für Mercedes so ein Team zusammengestellt und Becker hat gemeint, der Bruder ist gut und der muss im Sommer mal 6 Wochen zu mir. Die waren dann 4 Wochen da und waren die Eltern auch dabei. Vater Zverev ist ja auch ein sehr guter Tennisspieler, hat auch Davis Cup für Russland gespielt. Sind Russen. Die Mutter ist eine sehr gute Tennisspielerin, hat in Deutschland auch Turniere gewonnen, also kleinere Turniere. Und da war der Kleine dabei und der wollte jeden Tag irgendwo mitspielen, hat dann da schwimmen gelernt natürlich und jeden Tag irgendwo in irgendeiner Gruppe, ob die jung, alt oder war völlig egal, er wollte spielen. Er stand immer da mit großen Augen. Also der liebt den Sport.
Wenn Sie jetzt in Acapulco bei ihm dann bei dieser Situation gesessen hätten, hätten Sie ihn dann beruhigt oder hätten Sie sich dann erstmal zurückgenommen und dann später mit ihm gesprochen?
Ja, in dem Moment kannst du ja nicht auf dem Platz, kannst du ja nicht laufen. Aber sagen wir,
oder reinschreiben, hör auf, Alexander.
Ja, na klar, da wäre schon ein Brüller gekommen. beim Davis Cup, wenn du auf dem Stuhl sitzt und er fängt dann an, oder so wie es bei mir war, dann beim Federation Cup, da kannst du natürlich dann eingreifen. Und da gibt es eine kleine Anekdote. Ich hatte eine Spielerin 1982 in San Francisco beim Federation Cup, waren wir im Halbfinale gegen Australien und da hat damals die Bettina Bunge, die war 4 oder 5 in der Welt, war so ein bisschen am Durchdrehen. Die hatte Satz gewonnen, 6-5 geführt, kam zum Seitenwechsel zu mir und gesagt, ich kann nicht mehr. Und dann habe ich dem Masseur hinten gesagt, gib mir mal einen Schluck Bier. Dann habe ich ihr einen Schluck Bier gegeben, da hat das Bier, da fing sie an, das ist ja Bier, und war damit ein bisschen abgelenkt, war nur ein kleiner Schluck. Und hat dann das Match gewonnen gegen Australien damals.
Gutes Mittel gewesen.
Man kann dann schon eingreifen, wenn man eben auf dem Platz sitzt, aber wenn du draußen bist, ist schwierig.
Ein anderer Kandidat, der auch mal wieder für Schlagzeilen sorgt und auch hier in Marbella ein Zuhause hat, Novak Djokovic, das Spektakel um die Einreise nach Australien und dann seine anschließende Ausweisung, ne, ist uns nach allen gut in Erinnerung. Ne? Wie haben Sie das Ganze, diesen ganzen Zirkus wahrgenommen?
Ja, ich fand es unmöglich, dass man ihn einlädt oder dass er kommen kann und dann macht man da drüben dann so einen Zirkus. Entweder du lässt ihn zu Hause und sagst, nein, wir lassen eben nur Geimpfte rein. Und dann ist er zu Hause, aber der Turnierleiter hat ihm ja, hat ja groß getönt, er wird sich impfen lassen und er wird spielen. Er hat sich nicht impfen lassen, er hat gespielt oder ist angereist, er hat die Zusage, dass er spielen kann. Und dann ist natürlich, ich habe Bekannte in Australien auch, die waren ja zwei Jahre eingesperrt, die durften ja nirgends hin. Und dann kommt dann einer und spielt dann Australien oben. Die sagen sich natürlich dann auch, es wird ja noch Märtyrer für die Ungeimpften. Und ich glaube, das war ja von der Regierung, das ging ja dann von der Regierung aus. Also es war unmöglich.
Und es waren dann auch viele Ungereimtheiten dabei. Ne? Dann kam irgendwie raus, dass er eigentlich gar nicht nach Spanien hätte dürfen sollen. Ne? Ja, aber sich dann trotzdem hier eben zum Training aufgehalten hat.
Das kann ich jetzt nicht so nachvollziehen, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall hätte man das ganz klar von vornherein, entweder er spielt und dann ist das mit der Regierung abgestimmt oder er spielt nicht. Man wusste ja, dass er nicht geimpft ist. Ein großartiger Spieler für mich, der sicherlich noch weiterspielen wird und wird sich nicht zufrieden geben, dass Nadal jetzt einen Grand Slam mehr hat. Ja. Und da freue ich mich eigentlich drauf, dass die zwei noch ein bisschen spielen, weil das ist schon einfach was, die sind nochmal ein Stück weg.
Aber wird Ihnen das schon noch ein bisschen eine ganze Weile prägen, dieses, was da passiert ist, oder?
Ja, wenn wir das sehen bei den nächsten Turnieren. Jetzt hat er ja gespielt, haben sie ihn euphorisch empfangen in Dubai. Und hat dann ein zweites Match verloren. Er war natürlich jetzt ein paar Monate, über zwei Monate kein Match gespielt. Und da brauchst du wieder ein bisschen, um reinzukommen, das ist so ein Turnierrhythmus zu finden.
Ja, jetzt hat er sich nach 15 Jahren von seinem Trainer Marianne Wach da getrennt. Ne? War das zu erwarten? Ja, hat es auch damit zu tun, vielleicht mit der ganzen Geschichte?
Der Marianne Weider.
Weider,
habe ich falsch ausgesprochen. Ja, ist Tscheche. Und der war schon zwischendurch mal, wo Boris Becker mit ihm war, war auch zu Hause. Der hat Familie und der wollte auch nicht mehr so viel reisen, damals schon. Und Ivanesevic, den er jetzt hat, der war ja in Australien schon dabei. Den haben wir
Goran Ivanesevic, großer Tennisspieler.
Wimbledon-Sieger.
Kroate,
und,
ne?
Und da fällt mir auch noch eine kleine Geschichte ein zu Ivanesevic. Der kam als 16-Jähriger, kam der zur Olympiade nach Seoul und ganz alleine haben sie ihn da hingeschickt. Und ich war auf dem Trainingsplatz mit Steffi Graf und da stand er da, 16-jähriger Junge, 17 Jahre war er, glaube ich. Und da sage ich, was ist mit dir? Ja, er hat keinen. Da habe ich gesagt, komm, hat er mit ihr trainiert damals. Er war schon ein bisschen stärker, ne? Aber okay. es war ganz lustig, das ist mir jetzt wieder eingefallen die Tage.
Ja, interessant. Nochmal zurück zu Novak Djokovic. Ne? Also wie geht es jetzt für ihn weiter? Ne? Wird man ihn jetzt öfters in Marbella vielleicht sehen, ne? Wo er ein Anwesen hat und sich vielleicht auch schön zurückziehen kann dort, ne? in der Serra Blanca, wo sein Haus ist?
Ich habe ja gehört, dass er sich einen eigenen Tennisplatz oder hat einen Tennisplatz
genau,
und dann wird er wieder umbauen speziell ist ja auch für ihn ideal, wenn er irgendwo abgeschieden trainieren kann und nicht immer sich irgendwo eintragen muss und dann willst du ja auch mal in Ruhe trainieren und wenn er dann in Ponte Romano trainiert, sind ja immer viele Leute, die dann auch irgendein Autogramm wollen oder Fotos und da hast du keine Ruhe, die brauchst du auch als Spieler.
Ja. Er hat ja mit Pepe Imaz, ne, auch so einen sogenannten Guru-Trainer, ne, der so ein bisschen esoterisch drauf ist, ne, und ihn wohl stark beeinflusst. Ne. Was wissen Sie da darüber?
Ja, ich weiß nicht, ich denke, den hat er nicht mehr.
Ach so?
Ich glaube nicht, den hat er vor einiger Zeit gehabt und da war Becker ja dann schon sehr skeptisch und ich glaube, also mir ist nichts bekannt, dass er den noch hat.
Seine Einstellung zum Impfen, muss die sich jetzt ändern, wenn er weiterhin an Grand Slam-Turnieren teilnehmen möchte? Nee, oder?
Kommt gerade hier, habe ich gerade gelesen, Paris kein Problem spielen und England ist bei Boris, bei Onkel Boris ist sowieso alles
Wimbledon.
Offen. Da ist alles offen, da gibt es keine Probleme.
Okay, wunderbar. Also ist ja trotz allem ein sehr guter Spieler, der sicher nicht noch eine Zukunft vor sich hat. Ne?
Und, ein Riesenspieler, ne? Was der für den Sport gibt und wie der lebt und versucht alles rauszuholen, jede Kleinigkeit mit Ernährung, mit allem, das ist wirklich großartig. Ne?
Also sicherlich, wäre es schön, ihn wieder auf dem Platz mehr zu sehen, ne? Statt als Skandalnudel dann in der Zeitung. Genau. Wie sind Sie eigentlich als Betreuer und Trainer von Steffi Graf dann mit all den negativen Einflüssen oder auch Zeitungsberichten umgegangen?
Ja gut, da wächst man natürlich rein. Da hatte ich das Glück, dass ich in einer Zeit angefangen habe, wo eben noch nicht so viel Presse war. Nachher am Schluss, da waren beim Training, waren dann 4 Fernsehteams da und 36 Zeitungen. Mhm. Aber mein Beginn, der war eigentlich, da war es eher ruhig. Und dann hatte ich auch das Glück, dass ich zwei sehr gute Journalisten, die mich da ein bisschen beraten haben oder wo ich Rat holen konnte, mhm. ja, wie man sich in bestimmten Sachen verhält. Das war der Uli Kaiser, ist lange tot. Das war eigentlich der Tennispapst. Und der hat mich dann auch gewissermaßen beruhigt. Ich war dann auch oft sehr aufgebracht und so. Mhm. Und das lernt man dann. Ne? Und dann kann man natürlich auch entsprechend reagieren.
Sind Sie froh, dass es damals Social Media noch nicht gegeben hat? Ne? Also wenn es damals schon Facebook, Instagram, Twitter und so weiter gegeben hätte.
Ich,
ne? also.
Da hätte ich einige Shitstürme gekriegt, weil ich war dann nicht im Training. Da war ich nicht immer so ganz nett. Und,
okay, haben dann auch mal geschrien oder sowas. Na, Steffi, da musste aber...
Ja. Auch, na, Steffi muss man eigentlich, die muss man nicht antreiben. Mhm. Die muss man bremsen. Aber okay. So einige andere, da musste dann schon... und wenn ich denke, heute bei der Sprache, da darfst du dich nichts mehr erlauben. Also es ist natürlich schwieriger geworden alles.
Was waren denn die schwierigsten Momente in der langjährigen Verbindung mit Steffi Graf? Ne? Und woran denken Sie damit mit ganz großer Freude zurück?
Ja, Freude kann man natürlich sagen, wie man denn die Grand Slams, die sie gewonnen hat. Aber der schönste Augenblick war wahrscheinlich in Seoul den Golden Slam, ne? Also die Goldmedaille, davor die 4
Olympische Spiele
in einem Jahr, das ist ja nicht erreichbar und hat noch keiner geschafft. Mhm. Wird wahrscheinlich auch für Zukunft schwierig sein, weil 4 in einem Jahr zu gewinnen und dann muss es Glück haben, dass Olympiade ist, die ist ja nicht jedes Jahr. Ne?
Genau.
Das war natürlich ein toller Moment. Die Weltmeisterschaft, wo wir zweimal gewonnen haben, auch mit ihr. Traurige oder die schlimmsten Momente war eigentlich, als sie auf dem Zimmer saß in Berlin, als die Bild-Zeitung dann aufgemacht hat mit dem Skandal mit ihrem Vater, mit dem...
Steuergeschichte, ne?
Das war ein Modell erst, das ist Fotomodell.
Ach so, hier, genau, die Geschichte.
In Madea, mit dem, ja. in Mabea kennengelernt hatte, ja. ne? Und dann das Übliche, wie die arbeiten. Die Quick berichtet morgen, unsere arme Steffi, ne? Und da hat sie das Turnier gewonnen, aber da saß ich bei ihr.
Die davon gar nichts wusste oder wusste
doch, sie? Doch, sie wusste schon, aber dass das in dem Moment rauskommt, gerade natürlich als Schlagzeile, Berliner Turnier, großes. Ja, und da saß sie auf dem Zimmer und hat bitterlich geweint. Also es war eine schwere Zeit. Und dann kam natürlich die ganze Steuergeschichte, wo er im Gefängnis war.
Ja.
Und da sind wir also schon noch enger zusammengewachsen eigentlich, ne? Weil das war für sie ja, sie wusste es ja nicht, er hat ja alles gemacht und sie ist zwar letztendlich vom Gesetz verpflichtet dazu, ne? Aber sie hat sich ja nur um den Sport gekümmert und er hat die Geschäfte gemacht. Also es war eine schlimme Zeit eigentlich auch. Ne?
Ja, Herr Hofstetter, jetzt ist der Moment gekommen, wo wir uns auch an einen Weggefährten von Ihnen erinnern sollten, ne? Der mit Thomas Muster ebenfalls eine Nummer 1 gecoacht hat. Ne? Es geht um Ronny Leitgeb, der am 16. Februar dieses Jahres mit nur 62 Jahren in Kitzbühel völlig überraschend gestorben ist. Ne? Sie kannten sich sehr, sehr lange, ne? Waren befreundet. Ne? Und was haben Sie gedacht, als Sie die Nachricht dann von seinem Tod gehört haben?
Ja, Sie haben mir ja die Meldung geschickt, kam über die Presse.
Ja, ja.
Und ich habe das zweimal hingeschaut. Ich kenne ihn ja lange, er war nie krank. 62 Jahre alt und habe ihn 1982 in Wimbledon kennengelernt. Damals hat er für österreichisches Radio noch gearbeitet.
ORF, so
mit dem kleinen Rekorder. Mhm. Und hatte aber keine Akkreditierung, hat dann von der Spielerin, von der Claudia Kode, hat eine Karte gekriegt. Und wir haben seinen Kloster praktisch kennengelernt und seither immer mal wieder bei den Turnieren getroffen. Jetzt hier war ich natürlich auch bei seinem Geburtstag eingeladen,
bei seinem 60.
Ja. Und wir waren öfters mal in seinem Haus oben eingeladen.
Und Sie haben ja, glaube ich, immer auch bei seinem Turnier auch Linienrichter und Ball.
Ja, die Kinder von der deutschen Schule
vermittelt,
haben dann die Balljungs oder die Linienrichter gemacht. Mhm. Ja, das ist traurig. Der wird am Samstag, wäre sicherlich hier gewesen zum Davis Cup, wird am Samstag jetzt beerdigt in Mödling bei Wien.
Ja, er hat ja letztes Jahr im Frühling ein ATP 250 noch veranstaltet, ne? Wollte dieses dann 2023 zurückholen, ne? Dass dieses Jahr noch nicht geklappt hat, weil Houston ja wieder Ansprüche angemeldet hat. Ne? Ich habe Anfang der Woche jetzt mit seinem Pressesprecher Manu Sanchez gesprochen. Ne? Stattfinden soll sein etabliertes Challenger-Turnier, ATP-Challenger-Turnier, Andalusia Open vom 27. März bis 3. April, auch im Ponte Romano. Und fast zeitgleich vom 28. März bis 3. April wird dort auch ein WTA 125er ausgetragen mit 16 Spielerinnen aus den Top 100, wie zum Beispiel Alison von Uitvang, Arantxa Rus, Maya Sheriff oder Marina Zanavska. Und Julia Niemeyer aus Deutschland ist auch dabei. Ja, Ronny Leitgibs sportliches Erbe bleibt also erhalten, oder?
Ja, es ist toll, dass er hier dieses Turnier dann nach Marbella gebracht hat. Mhm. Und es ist natürlich sehr traurig, dass er jetzt nicht weder beim Davis Cup noch bei seinem eigenen Turnier, dass er, wo er sehr viel investiert hat an Arbeit und Energie, das ist ja nicht einfach, so ein Turnier herzubekommen.
Nee, das
und,
ist schon
für Marbella auch eine tolle Verdienst, Sache. Das hätte sich ja über die nächsten Jahre etabliert und sicherlich das Preisgeld nach oben gegangen und damit kriegst du dann auch immer bessere Spieler hierher. Ja. Das ist alles sehr traurig.
Gut, sein Sohn will wohl versuchen, irgendwie das Erbe ein bisschen fortzuführen. Ne? Und er ist auch schon Turnierdirektor in Tulln, glaube ich, im Turnier in Österreich gewesen. Ne? Und mal gucken, ob es als Andenken auf jeden Fall bewahrt werden kann. Ne? Herr Hofsess, ich würde sagen, wir reden gleich weiter. Zwischendurch müssen wir noch kurz ein paar Veranstaltungstipps für die kommenden Tage unterbringen. La Boda de la Pulga y el Piojo heißt das Marionetten- und Puppentheater, das heute Abend auf dem Paseo de las Palmeras in San Pedro aufgeführt wird. Beginnt es um 18 Uhr. Tito Andronico ist der Name des Stücks von William Shakespeare, das am Samstag, 5. März um 20 Uhr im Teatro Ciudad de Marbella aufgeführt wird. Karten zum Preis von 15 Euro oder mit Ermäßigung gibt es unter www.mientrada.net. Telefonisch unter 902 646 289 oder an der Theaterkasse. Bezahlung nur mit Kreditkarte. Und ebenfalls am 5. März wird in Marbella ein letztes Mal Karneval gefeiert. Von 12 bis 15 Uhr ziehen Karnevalsgruppen aus Malaga, Tarifa, San Pedro und Marbella durch die Straßen der Stadt. Und ab 18 Uhr gibt es Auftritte bekannter Gruppen aus der Karnevalshochburg Cádiz im Parque Arroyo de la Represa. Kinderfasching, Muscheln und Chorizo sowie zahlreiche Aufführungen gibt es am Sonntag, 6. März, ab 12.30 Uhr auf dem Boulevard Pablo Reyes in Marbellas Stadtteil Las Albarizas. Das Fest war letzte Woche wegen der unsicheren Witterung abgesagt worden. Klaus Hofsess, die Tennisakademie läuft wieder im Normalbetrieb, ne, nach Corona, nehme ich mal an. Ne? Drängt sich da einer Ihrer Schützlinge für höhere Aufgaben auf im Moment?
Na, das würde ich nicht unbedingt sagen. Das ist ja auch ganz schwierig. Es kommen nur 100 in die ersten 100. Und wenn man überlegt, was es für eine Menge von Tennisspielern gibt auf der ganzen Welt, in Asien, Amerika, Südamerika, das ist schon sehr schwierig. Und dann ist natürlich auch, kommt eines dazu, dass heute dermaßen viele Ablenkungsmöglichkeiten für die Jugendlichen da sind. Und da brauchst du dann, wenn du da ganz hochkommen willst, schon einen solchen Fokus und musst du alles ausklammern.
Okay, aber wie gesagt, die Akademie läuft immer trotzdem weiter, ne? Sind auch immer wieder
interessante Gäste. Ja, wir haben ordentliche gute Spieler, aber diese Top-Leute gibt es ja nur alle. Wir hatten auch Arantxa Sanchez hier, das war auch außergewöhnliches Talent, die ist mit 12 Jahren gekommen und ohne Eltern, ganz alleine auf dem Berg, wir kein Spanisch, sie kein Deutsch.
Aber also hat trotzdem irgendwie geklappt.
Englisch,
ne?
Und, das hat dann doch ganz gut funktioniert.
Herr Hofs, Sie sind fast am Ende der Sendung angekommen. Ne? Ihre Familie ist jetzt auch unter die Gastronomen gegangen. Ne? Ihr Schwiegersohn hat ein Restaurant in Elviria geöffnet, neben der Ferreteria Rosa Plata. Ne? Der Fire Pit heißt das Lokal, ne? Mit portugiesischen Grillspezialitäten. Ne? Da kann man sie ja auch öfter sehen, ne? Wie ich vor ein paar Wochen festgestellt habe.
Ja, das ist wunderbar. Schönes portugiesisches Essen und dann gibt es auch ein Canja. Mhm. Und am Abend da ein bisschen zu entspannen. Also ich genieße das sehr. Sehr gutes Essen.
Wunderbar. Und wie gesagt, wer sie antrifft, der kann vielleicht auch mal sie ansprechen und vielleicht erzählen sie da auch mal die eine oder andere Anekdote, oder?
Jederzeit.
Wunderbar. Klaus Hofsess, bedanke mich ganz herzlich für den Besuch und sage Tschüss und hoffentlich bis bald mal. Mal wieder.
Ich bedanke mich.
Klaus Hofses, zum guten Schluss noch die Wetteraussichten für die kommenden Tage in Marbella. Der Regen meldet sich auch diese Woche wieder zurück. Bereits heute Abend fallen die ersten Tropfen, aber morgen am ersten Tag der Davis Cup Qualifikationsrunde zwischen Spanien und Rumänien soll es trocken bleiben mit Höchsttemperaturen bis 18 Grad. Am Samstag versteckt sich zwar die Sonne, Regen ist aber nicht in Sicht, blauer Himmel dafür am Sonntag, aber es wird kälter und bereits zum Wochenanfang ist wieder mit Niederschlägen und einem Mix aus Sonne und Wolken zu rechnen bei Maximalwerten von 16 Grad. Das war's für heute beim deutschen Infomagazin auf der 107,6 bei Radio Television Marbella. Wir hören uns wieder, wenn Sie möchten, am kommenden Donnerstag zur gewohnten Zeit. Weitere Infos zur Sendung und Gästen und den Mitschnitt zum Nachhören gibt's wie immer auf der Facebook-Seite das deutsche Infomagazin. Hasta luego und tschüss, bis nächste Woche, sagt Dietmar Förster.